Ciao a tutti, Freunde. Willkommen zum Großen Preis von Italien in Monza. Wir haben eine schöne Vorschau für euch, vollgepackt mit Infos, Fakten und ihr wisst Bescheid, was wir sonst euch geben. Alle Übertragungszeiten. Wir blicken auf die Strecke und all ihre, ja, durchaus neuen Herausforderungen an diesem Wochenende. Wir gucken uns die Geschichte an. Wir gucken natürlich ein bisschen, was im Paddock abgeht, haben da ein schönes Bündel an Neuigkeiten für euch. Die Tifosi sind heiß wie Frittenfett oder eher Olivenöl in dem Fall wahrscheinlich. Wir auch. Lass uns loslegen, oder?
Yes. Ja, und bevor es losgeht, Minisatz, ihr kennt es ja schon, wenn ihr öfters zugeschaut habt, lasst uns ein Abo da, ein Like, egal ob Podcast, Audio-Podcast oder YouTube, das hilft uns wahnsinnig, euch in Zukunft besseren Content zu geben. Und damit geht es auch schon los. Wir schauen jetzt als erstes mal auf die Strecke selber, Dave. Strecke und Geschichte ist bei uns klassischerweise in der Vorschau ganz am Anfang. Es gab umfangreiche Umbauarbeiten an der Strecke. Das ist ja eigentlich ein Klassiker im Rennkalender. Was ist denn da passiert? Was ist
eine
neu?
Eine ganze Menge. Die Fahrer sind auch gar nicht so happy drüber. Bevor ich euch dazu ein paar Takte erzähle, ganz kurz noch der Hinweis, auch das Rennwochenende in Monza könnt ihr im Free-TV verfolgen.
Oh ja, stimmt.
Also in Deutschland RTL einschalten, dann kriegt ihr, die volle Ladung Formel 1 auf die Mattscheibe. Zusätzlich dazu gibt es, da bin ich mir nicht sicher, ob das im Free-TV auch übertragen wird, die Formel 2 und die Formel 3 wieder im Rahmenprogramm. Und bei der Formel 3 ist in Monza tatsächlich schon das Saisonfinale.
Ja, sehr gut.
6 Piloten haben noch Titelchancen. Das wird eine ganz heiße Kiste. Aber ja, alle teilen sich die Strecke und über die erzähle ich euch jetzt mal ein paar Takte. Fangen wir doch mal mit den Umbauarbeiten an. Die geschichtlichen Geschichten können wir uns ja gleich nochmal angucken. Es wurden einige Sachen umgebaut. Es gibt ein neues Asphaltband in Monza. Komplett die ganze Strecke. Natürlich dient das in erster Linie dazu, ein paar, Bodenwellen auszubügeln. Davon gab es in Monza natürlich reichlich. Die werden auch immer wieder kommen. Aktuell ist es jetzt wieder schön glatt. Dieser Asphalt ist aber auch deutlich dunkler als der alte. Das birgt natürlich bei sonnigen Temperaturen im Sommer die Gefahr, dass die Temperaturen hochgehen. Man rechnet mit Asphalttemperaturen von um die 50 Grad. Das wird mit den Reifen, die Pirelli dabei hat, das sind nämlich die drei weichsten Mischungen im Programm, ganz spannend zu sehen, wer da wie lange auf welchem Reifensatz durchhalten kann. Ob wir mit einem oder zwei Stops durchkommen, mal gucken. Kann mir vorstellen, dass im Laufe des Wochenendes vielleicht der ein oder andere sogar auf drei dann umsatteln muss, also im Laufe des Rennens natürlich. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ein weiteres Thema ist auch die Schikane, die umgebaut wurden. An all drei Schikanen gibt es jetzt neue Curbs, die sind deutlich flacher als in der Vergangenheit. Da wird Red Bull wahrscheinlich insgeheim ein bisschen jubeln. Die hatten ja traditionell in diesem Jahr Probleme mit dem Überfahren der Randsteine. Und neben den Randsteinen sind auch so kleine, Kiesbetten angebracht. So wie wir es zum Beispiel auch in Österreich gesehen haben. Das soll die Fahrer daran hindern, gar zu weit über die Curbs zu räubern. Warum die Piloten nicht so begeistert sind, ist, und da sind sich die meisten einig, ich habe einige O-Töne heute gelesen und Zitate, Daniel Ricciardo hat sich da vorgetan, George Russell auch. Es geht darum, dass der Charakter der Strecke dadurch doch ein bisschen gelitten hat. Also zum Grundcharakter in Monza gehört natürlich neben Topspeed und sehr, sehr flach gestellten Flügel natürlich, auch, dass die Schikane wirklich schwer und knifflig zu fahren waren immer, weil die Curbs halt gerade so hoch waren. Also wenn man da zu sehr drüber gefahren ist, konnte das ein oder andere Auto abheben. Das haben wir bei einem Startunfall mal gesehen. Ich glaube, Vito Antonio Luzzi ist da mal durch die Gegend geflogen in Turn 1. War natürlich auch gefährlich, Nicht zuletzt deswegen wurden die Curbs sicher abgeflacht. Aber auch sonst bei dem Unfall zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen 2021 spielte dieser Sausage Curb da auch eine nicht gerade kleine Rolle. All das gehörte zur Vergangenheit an. Die Curbs sind flacher, der Charakter der Strecke hat sich auf jeden Fall dadurch verändert. Den Fahrern schmeckt es nicht, zumindest nicht bevor sie gefahren sind. Das ist natürlich der Wermutstropfen. Sie haben es bisher nur gesehen. Am Trackwalk vielleicht, die Fahrer laufen die Strecke ja auch ab oder fahren mit dem Fahrrad und gucken mal drauf. Morgen, Morgen ist Freitag, wir zeichnen das ja am Donnerstag auf. In den freien Trainings geht es dann wirklich auf die Strecke für die Piloten. Da können sie sich ein umfangreiches Bild machen. Ich denke, früher oder später gewöhnen sich alle dran. Jetzt kann man es erstmal eh nicht mehr ändern für dieses Wochenende. Haben diese Änderungen Bestand? Wir beobachten das auf jeden Fall mit Argusaugen. Ja, Sebastian, Geschichte. Möchtest du mal erzählen oder soll ich?
Ich habe so viel geredet. Ich kann ja ein bisschen was zu den Statistiken, zu den Zahlen und Fakten sagen. Also, die Strecke ist länger auf jeden Fall als die letzte in Sandford. 5,793 Kilometer sind es und dementsprechend ist es deutlich weniger Runden, 2,53. Wir haben zwei DRS-Zonen und es ist ja eine Strecke, die eigentlich seit Anbeginn der Formel 1 mit dem Rennkalender ist, seit 1950. Da wurde der erste Grand Prix gefahren und bisher sind ganze 73 F1-Rennen dort, haben dort stattgefunden.
Ein einziges Mal war in Monza nicht Strecke für den Italien Grand Prix. Das war 1980 eben wegen Umbauarbeiten, soweit ich weiß. Und da ist damals Imola eingesprungen.
Yes. Und wer hat die meisten Siege? Es teilen sich die zwei größten aller Zeiten, zumindest die zwei statistisch größten aller Zeiten. Und zwar niemand geringer als Michael Schumacher und Lewis Hamilton. Die haben jeweils 5-mal gewonnen und waren ganz oben auf dem Treppchen gestanden. Und der Rundenrekord selber ist aber schon ein bisschen älter, und zwar aus dem Jahr 2004, Rubens Barrichello, damals im Ferrari. Und das Team mit den meisten Siegen, das ist wenig überraschend, auch Ferrari. Die fahren ja in Monza dann immer mit ganz besonders viel Stolz und meistens auch mit einer besonderen Spezifikation des Autos. Können wir uns darauf einstellen, dass da auch spezielle Flügel nur für diesen Grand Prix hergestellt worden sind. 19 Mal hat Ferrari dieses Rennen gewinnen können. Also der letzte Sieger, so viel noch zur Statistik, wenig überraschend, Max Verstappen. Der wird sich dieses Mal sicherlich sehr, sehr schwer tun, da vorne mitzumischen, denn ich glaube, Monza ist das Rennen im verbleibenden Kalender, wo Ferrari wahrscheinlich die größten Siegchancen haben wird, außer wenn sie jetzt nochmal wirklich gut funktionierende Upgrades bringen, abseits von Monza. Dass sie in Monza stark sein werden, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Was glaubst du?
Ja, da quatschen wir sicher abschließend nochmal, wenn wir unsere Prognosen abgeben. Grundsätzlich hast du aber natürlich recht, traditionell bringt Ferrari immer eine Menge neuer Teile mit, nicht nur streckenspezifische, sehr flache Flügel, auch grundsätzlich wird da rundum erneuert, vor allem in dieser Saison. Also bisher hat sich Ferrari zurückgehalten in den letzten Rennen mit Upgrades, das wird jetzt gebündelt sicher ans Auto kommen in Monza oder für Monza und für den Rest der Saison dann. Wenn diese Upgrades einschlagen sollten, dann hat Ferrari nicht nur in Monza Siegchancen, denke ich auch. Singapur ist zum Beispiel eine Strecke, da waren sie traditionell immer sehr gut unterwegs. Wird man sehen müssen. Ich verrate euch ausnahmsweise mal heute, wann ihr einschalten müsst, wenn ihr keine Session verpassen wollt. Ich gucke das tatsächlich nicht im Fernsehen, einfach aus dem Grund, weil ich gar keinen Fernseher habe, also zumindest kein Kabelanschluss oder Satellit oder dergleichen, kein lineares Fernsehen bei uns im Haus. Verrückt. Aber ihr könnt es mir verraten, ob RTL auch die freien Trainings überträgt. Falls ja, müsst ihr einschalten. Am Freitag 13.30 Uhr, da läuft das erste freie Training, um 17 Uhr das zweite. Samstag läuft das dritte freie Training bereits um 12.30 Uhr und das Qualifying 16 Uhr. Da müsst ihr einschalten, wenn ihr die Jagd nach den schnellsten Zeiten sehen wollt. Das Rennen beginnt am Sonntag dann um 15 Uhr und damit der Serviceteil hier abgefrühstückt in unserer Episode. Ja. Kommen wir also jetzt zum Eingemachten. Es gibt ja einige nette Sachen, die sich gerade abspielen in der Formel 1. Einige sehr Monza-spezifisch, andere durchaus mit längerem Vorlauf und spitzen sich gerade ein bisschen zu. Ich spanne nicht länger auf die Folter. Sebastian, News aus dem Paddock, erzähl.
Ja, News aus dem Paddock. Das Safety Car, gesteuert von Bernd Mailänder, ist bei der Vorbereitung auf den Grand Prix am Wochenende in der Parabolica verunfallt. Das war ein ziemlich heftiger Abflug, muss ich sagen. Also für ein Safety Car habe ich so auch noch nicht gesehen. Was war da los, Dave? Also er ist ja in den Reifenstapel reingeflogen. Das Safety Car ist ja auch, ist ja kein Formel 1 Auto, dementsprechend auch niedrigere Geschwindigkeiten insgesamt und man kann argumentieren, dass es auch noch ein bisschen sicherer ist, weil ein bisschen mehr Crashstruktur um einen rum ist, im Verhältnis zu den Geschwindigkeiten sicherlich. Also ihm ist ja nichts passiert, großartig. Aber ja. was ist da das Problem gewesen? Das passiert ja nicht oft. Und Ben Weiland ist, glaube ich, schon weit über 20 Jahre, ich glaube 24 Jahre ist der Safety-Car-Fahrer. Also wie ich angefangen habe, Formel 1 zu schauen, hat er gerade erst angefangen.
Ja. Ja, was ist passiert? Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Die wichtigste Info ist, dass tatsächlich er und der Beifahrer beide wohl auch sind, denen ist nichts passiert. Ich habe den Unfall gesehen tatsächlich, also auf Social Media konnte man sich einen Clip anschauen. Passiert ist das Ganze aber bei einem Highspeed-Test. Also der gute Bernd Mailänder ist da wirklich volle Kanone gefahren. Das macht der Safety-Car-Pilot natürlich einfach, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie er auf der aktuellen Streckenkonfiguration und wie ich eingangs erzählt habe, hat sich da durchaus viel geändert dieses Jahr in Monza. Er muss einfach mal gucken, ja, was passiert, wenn ich hier mal volle Kanüle fahre. Letztendlich muss der Safety-Car-Pilot meistens ja wirklich sehr, sehr schnell fahren, um die Formel-1-Autos dahinter sich halten zu können, aber so, dass die ja ihre Temperaturen in den Reifen und Bremsen noch einigermaßen behalten können. Es war so einer dieser Highspeed-Tests, wo er wirklich die Grenzen ausgelotet hat, und wie mir das aussah, schien die Bremse irgendwie einigermaßen defekt zu sein. Er hat da die Parabolica angebremst, die übrigens nicht mehr Parabolica heißt. Sie wurde jetzt, glaube ich, zur Alboreto-Kurve umbenannt. Bisschen schade, aber ja, dem guten Michele sei es gegönnt. Der hat sich das verdient. Italienischer Formel-1-Pilot, wer ihn noch kennt. Auf jeden Fall hat der Bernd Mailänder da die Kontrolle einigermaßen verloren. Er hat keinen Bremsdruck aufbauen können. Er hat dann tatsächlich, wie es korrekterweise auch gemacht wird, eine Pendelbewegung eingeleitet im Auto, um zumindest ein bisschen Energie und Tempo rauszukriegen, und ist dann mit, naja, leicht gedrosseltem Tempo da, ja, Richtung Mauer geschlittert und einigermaßen unsanft eingeschlagen. Ich weiß nicht, ob die Bremse tatsächlich komplett defekt war oder ob die Bremswirkung einfach nur deutlich schwächer war auf einmal. Ich glaube, man kann ausschließen, dass es ein Fahrfehler war. Das sah sehr kontrolliert und gewollt aus, was er dann da gemacht hat, als er bemerkt hat, dass das Auto nicht korrekt abbremst. Ich denke, wir werden das im Laufe des Wochenendes noch rauskriegen. Ungewöhnliche Aktion auf jeden Fall. Da sieht man definitiv nicht alle Tage, dass das Safety Car mal abfliegt. Heute ist es passiert.
Ja. Was am Wochenende passieren wird, ist, dass Ferrari, zumindest haben sie da einen kleinen Hint gedroppt, in Schwarz auffahren wird mit den mit der Lackierung. Ich glaube ja nicht dran. Die hatten ja schon mal Gelb und Blau, und das waren so Farbtupfer, das hatten wir ja schon in der letzten Folge thematisiert. Zumindest mal die Overalls sind fast komplett schwarz. Ich will da gar nicht weiter drüber reden. Lass uns da vielleicht dann, es gibt so einen Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, weder Bilder noch irgendwelche gesicherten Informationen. Ich will das jetzt ehrlich gesagt auch keiner weiteren Diskussion würdigen, weil am Ende kommt wieder irgendeine Enttäuschung raus. Das wäre ich für Liebe, aber was die
Lagerwürste
angeht, es wäre natürlich geil. Das denkt man sich aber jedes Jahr, und dann kommt dann irgendwie so ein blauer Farbspritzer irgendwie, und das war's dann. Aber was viel interessanter ist wahrscheinlich, zumindest langfristig nach dem Rennen in Monza, wird Ferrari auch eine neue Managementstruktur bekannt geben und will da auch Namen nennen. Und dann wissen wir zumindest mal, ob Adrian Newey zu Ferrari kommt oder nicht. Zumindest ist das sehr wahrscheinlich. Also wenn das schon so angekündigt wird, glaube ich, dass dann eben eine große News verkündet werden kann. Für Ferrari wäre es natürlich das Größte, so einen Riesentransfer bekannt zu geben im Heim Grand Prix, dass man da einfach die komplette Euphorie nochmal mitnimmt. Aber da werden wir mal schauen. Also ob sie da super spektakuläre News für uns haben oder nicht.
Ich bin gespannt, ja. Die Managementstruktur soll ja so ein bisschen in die Richtung gehen, was McLaren jetzt aufgebaut hat nach dem Abgang von Andreas Seidel tatsächlich. Vielleicht hat sich da bewährt, irgendwelche dynamischen, flachen Hierarchien. Ich habe keine Ahnung von Managementstrukturen, deswegen lasst uns einfach mal überraschen. Möge es Ferrari zu Ruhm und Ehre verhelfen.
Ruhm und Ehre peilt natürlich auch der neue Williams-Fahrer Franco Colapinto an, Argentinier. Erstes Mal, dass er in seinem Cockpit sitzt. Sie haben die Box schon mal gleich falsch beschriftet. Da war er der Colapinto. Dann haben sie es nochmal ausgetauscht. Jetzt ist er der Colapinto. Aber jetzt wird natürlich sehr interessant zu beobachten, wie er sich im Vergleich zu Logan Sargeant schlagen wird, der natürlich jetzt nicht mehr dabei ist, sondern der ist ja durch Colapinto ersetzt mit sofortiger Wirkung. Also ich bin wirklich gespannt, wie ein Formel-2-Fahrer, der ja eigentlich noch gar nicht so richtig bereit sein dürfte für die Formel 1, im Vergleich zu einem abgezockten Routinier wie Alex Albon, der ja wirklich das Maximum rausholt in den allermeisten Fällen aus dem Auto, abschneiden wird, und vor allem eben in Relation zu Sargeant. Also das wird spannend, und wir haben noch einen weiteren Formel-2-Fahrer, das ist Andrea Kimi Antonelli.
Den haben wir auch, ja. Der wird bei seinem Heim Grand Prix, er ist ein Italiener, seine ersten, naja, Meter im Formel-1-Auto zurücklegen dürfen, zumindest im Rahmen eines offiziellen Formel-1-Wochenendes. Er durchläuft ja gerade schon ein umfangreiches Programm und fährt aktuelle und ältere Mercedes aus der Formel 1. Aber er wird tatsächlich im ersten freien Training dann den Wagen um die Strecke pilotieren. Muss dabei natürlich gucken, wie er seiner Mannschaft dabei helfen kann. Ja, er muss natürlich auch Setup-Arbeit leisten und so weiter. Wird ein großer Moment für Italien, wird ein großer Moment für Antonelli. Und man munkelt ja, es ist bisher immer noch nicht klar, zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung hier, wurde noch nichts bekannt gegeben, aber angeblich soll dann bekannt werden, dass er ab der nächsten Saison auch offiziell Mercedes-Pilot sein wird, ja. Und das wäre eine ziemlich coole Sache. Wir hätten dann schon, es ist der dritte Formel-2-Pilot, der dann letztendlich aufsteigt. Ja. Colapinto ist ja jetzt schon dabei. Oli Bärmann durfte ja dieses Jahr schon mal ran. Wird dann nächstes Jahr definitiv in der Formel 1 fahren. Wenn Antonelli jetzt auch noch aufrückt, wäre eine wirklich spannende Geschichte auf jeden Fall.
Ja, ja. Also die Zukunft ist auf jeden Fall interessant bei der Formel 1 und bei Alpine ist sie relativ unsicher dahingehend, dass es ja heißt, dass Renault das Werksmotorprogramm einstellen möchte und das passt natürlich den Mitarbeitern nicht so wirklich. Die sollen einen Streik bzw. einen Protest in Monza beim italienischen Grand Prix vorbereiten und ja, da bin ich mal gespannt, ob das dann so kommen wird.
Das ist wieder gelebtes Klischee, oder? Franzosen rebellieren einfach erstmal.
Ja, aber das muss ich sagen, das, ja. das funktioniert, das ist ja eine gute Sache. Also die lassen sich nichts natürlich gefallen, ob es was bringt oder nicht. Das werden wir sehen, wahrscheinlich eher nicht. Auch wenn ich es ihnen natürlich gönnen würde, dass sie da was bewegen können. Aber ich denke mal, ein Flavio Briatore, der wahrscheinlich jetzt real gesehen wirklich der Strippenzieher ist, auch wenn er nur eine Beraterrolle offiziell hat.
Ja.
Aber so wie er redet, wir haben ihn bei den Grand Prix in den Niederlanden ja in einigen Interviews gehört. Das war schon sehr bossy, was er gesagt hat. Und so wie er sich ausgedrückt hat, das klang nicht nach einem reinen Berater, der hat geredet, als ob ihm der ganze Laden gehören würde.
Er kann natürlich aus seiner Haut, ne?
Ja, ja, also ich meine, ist ja auch wirklich über Ewigkeiten Teamchef gewesen dort. Und deswegen, das ist einfach sein Anspruch. Aber ich denke mal, deshalb wird so ein kleiner Protest wahrscheinlich auch nicht wirklich viel bringen. Also das wird auf jeden Fall interessant.
Es ist so, der Protest, in welcher Form auch immer er dann stattfinden wird, soll definitiv nicht das operative Treiben an der Strecke beeinträchtigen. Das hat Alpine dann selber auch tatsächlich bekannt gegeben. Die Mitarbeiter protestieren natürlich, weil sie sich nicht gehört fühlen im Konzern selbst. Der Konzern selbst in Form von Luca De Meo, glaube ich, dem CEO letztendlich, sagt, es gibt noch gar keine offizielle Entscheidung darüber, was mit der Fabrik in Viry-Châtillon passieren soll. Das ist in Frankreich ohnehin sehr kompliziert. Da sind natürlich Gewerkschaften relativ mächtig und schützen die Arbeitenden dort auch. Völlig zu Recht natürlich. Wenn ich schmunzle, dass Franzosen natürlich direkt mal hier rebellieren und protestieren, dann schmunzle ich da natürlich einfach nur drüber, weil sich das Klischee dadurch selbst erfüllt, dass man von Franzosen hat. Aber in der Sache selbst ist das natürlich ein probates Mittel und absolut legitim, ja, wenn sie das so machen. Und ich wünsche mir schon sehr, und ich glaube, jeder in der Formel 1 wünscht sich, dass die doch durchaus berühmte Motorenfabrik in Viry-Châtillon erhalten bleibt. Also sämtliche Renault-Motoren, die Weltmeisterschaften geholt haben, und das sind ja nicht gerade wenige, wurden dort konzipiert, gebaut, hergestellt. Und ich denke aber, so wie sich der Plan bisher anhört, soll die Fabrik auch komplett erhalten bleiben. Sie soll nur vorerst erstmal keine Formel-1-Motoren mehr hervorbringen. Es gibt dabei ein WEC-Programm. Die Marke Alpine im Sinne von Straßenautos soll deutlich, deutlich aufgebohrt werden. Da sind richtig viele Modelle gerade in der Entwicklung. Ich denke, man wird die Leute dort schon anders beschäftigen können. Und wie es auch zur Renault-Firmenpolitik in Bezug auf die Formel 1 passt der letzten, Jahrzehnte, denke ich, ist das ohnehin nur ein Abschied auf kurze Zeit dann, wenn er denn überhaupt stattfinden wird.
Yeah.
Ich denke, in 3, 4, 5 Jahren klopft Renault dann unter welchem Brand auch immer wieder dann an die Formel 1-Tür und sagt, hey, wir sind wieder da. Ganz ähnlich wie Honda das auch macht.
Gut, dann hätten wir soweit die News aus dem Paddock durch. Dann bleibt uns nur noch unsere Predictions rauszuhauen. Und da mache ich es jetzt mal kurz und schmerzlos. Meine Vorhersage für das Podium am Wochenende, die ist, glaube ich, nicht so besonders weit aus dem Fenster gelehnt. Und zwar Platz 1, glaube ich, Norris, Platz 2, Piastri. Ich glaube, McLaren wird auf der Strecke wirklich wieder sehr stark sein. Und Platz 3, Leclerc, der hat ja schon in den Niederlanden gar nicht viel Rückstand auf Max Verstappen gehabt. Großartiges Rennen gefahren, ist ein Top-Qualifier mit einem starken Ferrari unterm Hintern, glaube ich, kann der vielleicht sogar ein bisschen mehr schaffen als Platz 3. Also, das ist mein Podium.
Ja, ich tue mir schwer, dem zu widersprechen tatsächlich. Ich hatte ein ähnliches Podium vor Augen, bevor du das dann in unser Skript hier reingejagt hast. Um einfach was anderes zu sagen, bin ich jetzt nicht der Ferrari halbe Rennen Spielverderber hier. Ich sage, Charles Leclerc gewinnt das Ding, tatsächlich.
Der cool.
Ich glaube, die Ferrari-Upgrades werden schon zünden. Und der Heimvorteil bringt dann sicher auch nochmal 2-3 Zehntel hier und da vielleicht. Schauen wir mal. Ich denke aber, Lando Norris wird auf den 2. Rang landen am Ende des Tages. Das ist im Sinne der WM auch ein ganz, ganz gutes Ergebnis, meiner Meinung nach. Jetzt überlege ich nur, wer das Podium noch vollenden soll.
Colapinto.
Bitte?
Colapinto.
Das wäre doch was. Nee. Ich denke auch, McLaren wird stark sein. Oscar Piastri landet auf dem 3. Rang und ja, dann haben wir zumindest die gleichen Piloten zwar drauf in anderer Reihenfolge, aber schauen wir mal. Forza Ferrari, schauen wir mal, ob sie es daheim schaffen. Es wäre doch mal eine schöne Abwechslung
und
wieder.
Lasst uns gerne wissen, was ihr glaubt. Wir haben ja den ein oder anderen Ferrari-Fan bei unseren treuen Zuschauern dabei. Ich bin gespannt. Ihr wünscht euch sicherlich, dass Ferrari 1-2 wahrscheinlich am besten. Ihr könnt uns ja auch gerne mal sagen, was ihr glaubt, ob Carlos Sainz stärker sein wird am Wochenende oder Charles Leclerc. Die haben sich ja schon mal ein sehr intensives Duell.
Letztes Jahr.
Ja,
das war Hammer.
Letztes Jahr, die haben sich, musste man ja schon fast Sorgen haben, gegenseitig von der Strecke abgeschossen fast, aber es ging hart, aber fair zu jedem Zeitpunkt. Das wäre natürlich ein Traum, wenn die sich da vorne bekriegen würden und am Ende einen Doppelsieg klar machen würden. Sind ja beide sehr stark, also es würde uns brennend interessieren. Wir antworten auch auf jede eurer Kommentare und in dem Sinn würde ich sagen, Dave, schönes, spannendes Wochenende an euch alle. Genießt es, genießt vor allem im Free-TV, jetzt wo ihr die Gelegenheit habt und ihr wisst ja Bescheid, 15 Uhr am Sonntag ist es soweit und kurz darauf, ein, zwei Tage später dann unsere Highlights und unsere Fahrerbewertungen. Da sind wir mal gespannt, wie unsere Podiumsvorhersage dann Bestand hat.
Sehr gut, ich freue mich auch. Die Tifosi machen das Rennen in Monza immer zu einer absolut einmaligen Angelegenheit. Das Fahnenmeer, alles ist in Rot und das ist wirklich geliebte Religion dort in Monza. Ich hoffe, das kommt auf den Fernsehbildern dann wieder einigermaßen gut rüber. Der ein oder andere von euch tatsächlich hat das ja schon mal live miterlebt, das weiß ich. Und super geile Geschichte. Bevor ich es vergesse, allerletztes Wort noch. Ich war gestern mal wieder Kartfahren, mein Freund. Du warst leider nicht dabei, du hast gekniffen. Aber wer dabei war, das war der liebe Felix, einer unserer treuen Zuhörer und Zuschauer. Saucoole Geschichte, Felix. Ich hoffe, wir wiederholen das bald mal. Und ich hoffe, einige mehr von euch kommen dann auch mal dazu. Das wird ja wirklich langsam eine Real-World-Community-Geschichte hier. Ich freue mich richtig drüber. Und hat richtig Spaß gemacht, Felix. Hast das super gemacht. Wir wiederholen das in Kürze. Und ansonsten erfreuen wir uns über ein wundervolles Italien-Grand Prix-Wochenende in Monza. Bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.